Ein Land trauert ihre letzte große politische Hoffnung. Die Person, die das Land ein konnte, verlässt die Politik. Johannes hat trotzdem Zeit gefunden, mit uns drüber zu sprechen. Andreas Scheuer
Wir reden
zieht
von.
sich aus dem Bundestag zurück. Stille.
Ja, ein andächtiger Moment des Schweigens, der ist an der Stelle auch angebracht.
Ja.
Ja, schade, schade drum, schade drum.
Lustig, wir haben vor einer Woche noch darüber gesprochen, dass er ja noch im Bundestag sitzt, ne?
Ja, und warum eigentlich?
Und dass er sich jetzt
Hat er
zurückzieht.
sich offensichtlich auch gedacht und jetzt entschieden, dass er sich zurückzieht aus der Politik. Was macht Andi jetzt als nächstes?
Na, er hat ja jetzt schon ein paar Firmen gegründet, zusammen mit seiner Frau, Beratungsfirmen im Verkehrssektor. Da hat er richtig Bock drauf, KI, bisschen Startups. Wo ich mir
Mautberatung.
überlegt habe, stell dir vor, Johannes, du hast eine Firma im Mobilitätsbereich und dann hast du wichtige Verhandlungsgespräche mit einem anderen Unternehmen, ein kleines Startup oder ja, ein Verband. Und dann kommt die Delegation an, du sitzt in deinem in eurem Plenarsaal, na, Plenarsaal gibt es im Film nicht, aber in deinem Meeting Room. Und dann plötzlich sitzt da für die andere Firma Andreas Scheuer am Tisch. Was, wie würdest du reagieren?
Ich weiß nicht, sieht ja geil aus. Ich würde alles unterschreiben, was mir der Mann hinlegt. Nee, keine Ahnung. Ich meine, so eine Beratertätigkeit für die wahrscheinlich nahende Zukunft, in der die CSU wieder das Verkehrsministerium führen kann, wird, das kann natürlich schon rentabel sein, ne?
Bestimmt, aber ich fände es so lustig. Ich glaube, Scheuer, also der wird bestimmt richtig versuchen, noch richtig Cash jetzt rauszumachen, wenn er es nicht schon getan hat. Aber ich finde, das ist für mich so ein Typ, der es wirklich geschafft hat, der wahrscheinlich nicht für das Image besser ist, wenn er für jemanden berät. Wo man so
Nee,
denkt,
nee, nee, nicht
oh.
wirklich. Andi Scheuer ist jetzt nicht die Person, die ich mir für mein Image irgendwo hinstellen würde. Aber für die Kontakte in die CSU wird er wahrscheinlich dann schon auch in Zukunft noch ja, eine gewisse Rolle spielen. Ich habe irgendwo gelesen in einem Online-Kommentar, das fand ich sehr treffend. Andi Scheuer verlässt die Politik. Die Lücke, die er hinterlässt, füllt ihn gut aus.
Sehr gut. Was ich noch lustig fand, war die Tatsache, dass jetzt jemand nachrückt für ihn, weil, da ja, weil es sich bei ihm um ein Überhangmandat handelt, weil wird jetzt nicht nachgerückt. Die CSU verliert also sozusagen im Bundestagsposten.
Das ist mir bisher noch entgangen, tatsächlich. Aber es
Ja.
verschiebt jetzt ja auch die Mehrheitsverhältnisse nicht so dramatisch, dass irgendwie die nächste, keine Ahnung, politische Wende ins Haus steht.
Ja, aber Johannes, entschuldigen die Sprache. Das Schlimmste ist ein ehemaliger CSU-Verkehrsminister, der über 3 Jahre im Amt war. Bei dem wirst du nie wieder los.
Ja, genau. Diese wunderschöne Replik auf Andi Scheuer. Verstehen vielleicht ein paar Leute, die den Podcast schon eine Weile gehört haben. Aber ich würde sagen, wir können mal weitermachen, beziehungsweise anfangen mit dem, worum es ja hier meistens geht, und ein bisschen über die AfD sprechen, oder?
Ja, lass mal ein bisschen über die AfD sprechen. Über Ostern war es ja relativ still, aber ein paar Sachen müssen wir auch mal besprechen. Nämlich ein Abgeordneter hat mal wieder die Fraktion verlassen. Und das ist ein altbekannter, nämlich Thomas Seitz aus Baden. Der verlässt die Fraktion, aber nicht im Positiven, kann man so sagen.
Ja, Thomas Seitz hat davon gesprochen, dass er die Partei, also die AfD, aus purem Ekel verlässt. Aber jetzt nicht wegen dem Rechtsruck oder wegen irgendwelchen anderen Geschichten in so eine Richtung, sondern wegen der Vetternwirtschaft in der Partei. Darüber hat er sich ganz furchtbar beschwert. Woher kennen wir Thomas Seitz aus der Vergangenheit? Wir haben nämlich schon über ihn gesprochen.
Genau, in Folge 7.
Lang her,
Lange her.
was wir da wohl
Ja.
gesagt haben.
Thomas Seitz war auf jeden Fall, als wenn man jetzt so denkt, ah, okay, ja, er verlässt noch die AfD. Vielleicht hat er es verstanden. Nee, aus inhaltlichen Gründen kann es überhaupt nicht sein. Thomas Seitz war ja bekannt, dass er sein Amt als Staatsanwalt verloren hat. Der Grund war für solche Aussagen wie: Für solche Fälle, abgelehnte Asylbewerber, braucht es eine wirksame Abschreckung, die Todesstrafe. Na, da war er wohl nicht mehr so geeignet für sein Amt.
Es war ja wohl auch vorher nicht, würde ich mal sagen, wenn solche Sachen in seinem Kopf rumspuken, aber da hat er es dann zum Ausdruck gebracht, warum er nicht geeignet ist. Genau, und eben jener Thomas Seitz ist jetzt eben aus der AfD raus wegen der furchtbaren Vetternwirtschaft. Inhaltlich ging es ihm ja um diesen Chaos-Parteitag in Baden-Württemberg, ne? Da hatten wir auch drüber gesprochen.
Genau, da hat er gemeint, dass es im Putsch von den Vorsitzenden gehandelt hat, von der Weidel-Gruppe, und ja, er das nicht mehr ertragen kann und deswegen er sich da jetzt zurückzieht, oder zurückzieht, er hat einfach, er verlässt ja nur die Partei, den Bundestag verlässt er nicht.
Das ist auch übrigens wieder der alte Klassiker.
So, ja, Frohnmeier, der Landesvorsitzende, hat gemeint, wenn er es ernst meint, soll er jetzt das Mandat hergeben, ja? Weil sonst.
Ja, alte Strecke.
Er hatte gesagt, tut er, also er hat gefordert, dass er zurücktritt und dann jemand nachrücken kann. Tut er dies nicht und steckt sich als Ex-AfDler in den nächsten anderthalb Jahren rund 189.000 Euro an Bundestagsdiäten in die Tasche, würde dies belegen, dass seine wüsten Angriffe gegen die AfD und ihre Mitglieder scheinheilig und verlogen sind.
Okay, ja. Also verstehe ich auch nicht, warum das so sein soll. Aber ich meine, davon hatten wir es ja auch schon ein paar Mal, das ist ein alter Hut, die Abgeordneten, die über eine Partei gewählt werden. Aber wenn sie dann nicht, also wenn sie dann mit der Partei brechen, finden, dass sie schon auf ganz, 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 ganz dringend im Bundestag bleiben müssen, weil sie ja so repräsentieren können. Ja, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen materieller begründet als der oder die ein oder andere das umgibt.
Genau, also Seitz ist raus, ist auch nicht der erste AfD-Abgeordnete. Ja, die AfD startet immer mit einer relativ einer deutlich größeren Fraktion, wie sie am Ende von der Legislatur meistens wieder rausgeht. Genau, aber lass mal weiter wechseln zu jemandem, der noch in der AfD aktiv ist, nämlich Björn Höcke. Gegen den hat die Staatsanwalt Halle eine erneute Anklage erhoben. Genau, es geht.
Ja, es geht, geht es erneut darum, dass er verbotene SA-Parolen verwendet hat. Die Parole, um die es sich handelt, ist in dem Fall alles für Deutschland. Der Vortrag dieser Parole hat dieses Mal so stattgefunden, dass er es so, also er hat es so inszeniert, so er stand auf einem Rednerpodium und hat dann von oben gerufen, alles für, und die Leute dann animiert, Deutschland zu rufen, sodass sich das dann so zusammengibt, was vielleicht auch so ein Taschenspielertrick sein könnte, damit er halt nicht alles für Deutschland gesagt hat, weil davor ja schon das andere Strafverfahren gegen ihn lief, wegen der Verwendung eben jener Parole. Und da sagt jetzt dann aber die Staatsanwaltschaft, nee, der weiß ja ganz genau, was er da tut, das war ja Absicht, deswegen ist ihm das zuzurechnen. Ja, jetzt ist er angeklagt wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Organisationen oder nationalsozialistischer Organisationen, sogar im Fall der SA.
Ja, was ich interessant fand, ist nämlich, der wird jetzt angeklagt für die Aussage, die er im Dezember 2023 in Gera getätigt hat. Und da dachte ich jetzt so, hä, warum ist denn die Staatsanwaltschaft in Halle für ein Verfahren, für eine Straftat in Gera verantwortlich? So, hä, das ist doch zwei unterschiedliche Bundesländer. Aber es ist so, dass er sozusagen der erste Prozess gegen ihn geht um ein, also geht um diese Aussage, die er im Mai 2021 in Merseburg, Sachsen-Anhalt getätigt hat und so die Staatsanwaltschaft jetzt einfach beide Verfahren bündeln möchte. Genau.
Genau, es soll jetzt verbunden werden vor Gericht. Die Entscheidung vom Gericht darüber steht, glaube ich, noch aus, ob gebündelt wird.
Ich weiß es gar nicht, ob wir in dem Podcast schon darüber gesprochen haben, dass ja der gute Herr Höcke ja noch seinen Landtagswahlkreis wechselt oder gewechselt hat. Ich weiß gar nicht, sonst wiederholen wir es ganz kurz. Also er hat ja immer ist eigentlich in Westthüringen angetreten, da hat er aber ja kaum Chancen gehabt, das zu gewinnen, oder hat immer deutlich verloren. Und jetzt tritt er in Kreis 2 an. Das ist, befindet sich nicht genau auf der anderen Seite von Thüringen, in Ostthüringen. Ja, Gera, da ist auch immer Stefan Brattner, hat er, glaube ich, auch mal, also das sind ja ein bisschen anders zugeschnittene Wahlkreise, aber genau, der möchte gern als Direktkandidat oder Direktmandatsgewinner in den Landtag einziehen.
Ja, ist ja, wenn man so im Duktus von diesen rechten Rechtsextremen bleibt, auch schon fast notwendig für die eigene Reputation. Die FPÖ spricht ja immer von Volkskanzler, also in Person von Herbert Kickl. Und so was Ähnliches schwebt Höcke für sich selber ja, glaube ich, auch vor, durchaus. Nur vielleicht noch eine Stufe heftiger alles. Und ja, von daher irgendwie, keine Ahnung, ein Höcke, der nicht direkt gewählt wird, dann aber so diesen Anspruch hat, für das Volk zu sprechen, für die wahren Deutschen und so weiter und so fort.
Kurz zu sagen, davor ist dann Eichsfeld angetreten, Wahlkreis Eichsfeld 1, und hat er 2019 zum Beispiel nur 21% geholt, der CDU-Kandidat 49%. Und damals war er auch schon genauso bekannt wie heute. Also genau, es ist ein sehr katholisch geprägter Wahlkreis, da hat er also kaum Chancen gehabt. Und in Greiz hat bei der Wahl 2019, jetzt bin ich verwirrt, die AfD ist da gar nicht angetreten. Okay, das letzte Mal mit dem Direktkandidaten. Aber ja, mal schauen, wie es da jetzt ausgeht. Gut recherchiert. Ja, spannend. Warum hatten die dann jemanden? Das verwirrt mich jetzt. Ja.
Haben wir wohl während der Folge mal was gelernt, auch nicht schlecht.
Ja. Interessant. Gut, nee, lass mal weiterspringen. Thema in Sachsen-Anhalt wird geplant oder geplant, wird geprüft, ob AfD-Mitgliedern Waffen entzogen werden können.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die zuständige Behörde jetzt gesagt, okay, wer bei der AfD Mitglied ist, bei dem steht die Vermutung dafür da, dass er persönlich nicht geeignet ist, eine Waffe zu führen, und der muss es dann quasi im Einzelfall, kann und muss diese Person es widerlegen, um die Waffenberechtigung behalten zu können. Ob das Ganze dann wirklich zur Anwendung kommt und wann, das muss ich noch zeigen. Die AfD hat auch schon mal angekündigt, dass sie dagegen klagen wird. Es gibt ja auch dann auch noch so gewisse Verbindungen zum Waffenrecht, dass da ist eine Verschärfung geplant durch Nancy Faeser. Die möchte das Ganze noch viel deutlicher an den Verfassungsschutz ankoppeln und möchte quasi sagen, okay, wer vom Verfassungsschutz entsprechend eingestuft wird, also als rechtsextremer Verdachtsfall, oder allgemein als extremistischer Verdachtsfall, der bekommt automatisch seine Waffenberechtigung entzogen. So, und ja, das ist jetzt so ein bisschen der Stand der Dinge und die Frage. Ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob und wie rechtmäßig sowas dann im Detail ist. Ich kann das Bedürfnis durchaus verstehen, AfD dann die Waffenberechtigung wegzunehmen. Frage mich aber schon, ob das in dieser Pauschalität wirklich funktioniert, dass man einfach sagen kann, jede Person, die Mitglied in der AfD ist, der unterstellen wir erstmal, der dürfen wir erstmal unterstellen, dass sie nicht geeignet ist, um Waffen zu finden. Ich meine, ja, man kann sich, also man kommt wieder raus aus der ganzen Geschichte, wenn man dann irgendwie den Nachweis führen kann, dass man aber doch geeignet ist. Nur ist ja immer die Frage, wie geht das eigentlich? Wie mache ich das dann konkret? Und darauf wird vieles ankommen. Wenn das wirklich gemacht wird, wird es auf jeden Fall zu Klagen kommen. Und ja, dann wird das mal wieder von den Gerichten entschieden werden müssen, ob das geht oder nicht geht.
Genau. Aber in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch sagen, dass in Deutschland etwa 1000 Rechtsextremisten noch legal eine Waffenerlaubnis haben. Also ich glaube, da wurde immer bisher immer relativ wenig gemacht. Also 1000 Rechtsextremisten und zusätzlich 400 ReichsbürgerInnen. Genau.
Ja, gut. Und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Punkt. Das kann man jetzt einerseits als Bestätigung dafür sehen, dass man jetzt AfD dann dringend die Waffen wegnehmen muss. Andererseits könnte man auch sagen, naja, kümmert euch doch erstmal darum. Ne? So, das Argument funktioniert irgendwie so ein bisschen in beide Seiten, in beide Richtungen. Aber wie gesagt, ich kann das schon verstehen, warum man da sagt, wir wollen bei Leuten, die in der AfD sind, ganz genau hingucken, wie die so drauf sind und da diese Parteimitgliedschaft zum Indiz machen. Das ist nur, wie gesagt, auch das ganze Thema Parteienprivileg und so weiter und so fort, nicht ganz einfach, das an sowas zu knüpfen wie eine Parteimitgliedschaft.
Ja, ich fände es auch manchmal, also ihr wisst ja, wir reden ja viel über die AfD und ihr wisst ja die Position von uns zur AfD. Ich finde es manchmal aber auch, wie du siehst, in der Argumentation manchmal immer ein bisschen zu einfach zu sagen, okay, die Person ist in der AfD, deswegen muss ja die Waffe entnommen werden. Man könnte ja einfach argumentieren, was ja auch viele AfD-MitgliederInnen einfach zutrifft. Die Person hat sich bisher häufig extremistisch geäußert, das heißt, als zu Gewalt und aufgerufen, teilweise sogar zum Mord. Ob so Leute das Privileg haben sollten, ein Waffenerlaubnis zu haben, das würde ich mal anzweifeln. Und das fände ich jetzt zum Beispiel eine viel bessere Argumentation. Das würde dazu führen, dass natürlich alles einzeln geprüft werden können, also die AfD-Mitgliedschaft allein nicht reichen würde. Aber ich finde das auch eigentlich immer besser, oder es ist besser zu argumentieren, letztendlich auch um dieses ganze Thema AfD auf einem guten Fundament, argumentativen Fundament zu stellen, wenn man einfach sagt, das ist eigentlich der konkrete Grund ist nicht die AfD-Mitgliedschaft, sondern die Äußerung, die du getätigt hast, dass jetzt dein Waff entnommen wird.
Ja, das ist dann eben auch der Punkt, an dem ich sagen muss, also das sehe ich auch ein bisschen so, dass das mit Sicherheit helfen würde, um das Ganze auch rechtssicher zu machen. Das ist der erste Punkt daran. Und zweitens, um es eben auch möglichst rechtsstaatlich auszugestalten. Weil wenn ich, wie du gerade auch völlig richtig gesagt hast, bei Einzelpersonen also wirklich sagen kann, okay, der hat sich halt auf Social Media jetzt mehrfach dafür ausgesprochen, irgendwie, keine Ahnung, ja, sagen wir einfach mal, führende PolitikerInnen zu erhängen oder sowas, und das gibt es ja durchaus, dann wollen wir nicht als Gemeinschaft, dass der eine Waffe tragen darf. Und dann kann ich ja immer noch sagen, gut, ich knüpfe halt mal an die AfD-Mitgliedschaft an, insofern, als dass ich bei allen Leuten, bei denen ich weiß, dass sie in der AfD sind, mal nachgucke, was die so im Internet von sich geben. Und wenn ich was finde, nehme ich ihnen dann die Waffenberechtigung weg. Und bei denen ich halt nichts finde und bei denen man nichts nachweisen kann, da mache ich halt erstmal nichts. Das ist vielleicht da auch einfach der insgesamt vernünftigere Ansatz, bei dem man sich natürlich selber in die Position begibt, dass man viel mehr ermitteln muss und dementsprechend die Arbeit damit hat.
Genau, aber letztendlich finde ich es auch gut zu sagen, also das fällt da mal als Punkt zu sagen, es gibt auch viele Rechtsextremisten, die nicht in der AfD sind, die einen Waffenschein haben. Und die sollte man jetzt in dem ganzen Fall auch nicht vergessen. Also letztendlich, ja, ist aber ein Thema, was auf jeden Fall unbedingt angegangen werden muss, weil es kann nicht sein, dass Rechtsextreme Waffen tragen, legal.
Ja, vor allem die, bei denen man halt auch wirklich weiß, dass sie potenziell gefährlich sind, die da zum Teil ja scheinbar auch noch mit Waffen rumrennen. Das müsste dann ja eigentlich auch Priorität haben.
Ja, oder auch für den Fall, wenn da irgendwie noch 400 Reichsbürger, Leute, die dazugezählt werden, das ist ja zum Beispiel so, es gab ja schon genug Vorfälle, wo Reichsbürger mit Waffen halt auch Polizistinnen angegriffen haben und so Sachen. Genau, aber ja. Gut, sag mal, dann springen wir mal weiter. Wir waren jetzt hier, sprechen nachher noch ein bisschen ausführlicher über die AfD. Aber dann noch ein paar Infos kurz mal reingeschoben, nämlich Philipp Amthor möchte CDU-Generalsekretär in MacPom werden. Weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, finde ich sehr spannend, weil 2000, wann war die Affäre, seine Lobby-Affäre? Ich glaube, im Jahr 2020, da wollte er doch
Ja.
damals Landesvorsitzender werden.
Ja.
Dann war es wohl nichts gewesen. Dann hatte er noch sein Direktmandat verloren im Bundestag. Und da wurde seine Karriere ein bisschen ja, stillgelegt. Ist aber immer noch gut am Laufen. Der Grund, warum er jetzt der Posten frei wird, ist, dass der bisherige Generalsekretär Landesvorsitzender werden soll. Das ist dann der insgesamt vierte in 4 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Und Amthor jetzt als Generalsekretär aufrückt.
Ja, also passt irgendwie aber auch ganz gut. Aber die, sagen wir mal, zumindest an der Grenze zur Korruption sind keine, oder zumindest zur persönlichen Vorteilnahme aus einem politischen Amt sind keine nachhaltigen Konsequenzen für die Beteiligten haben.
Genau, so. Dann Hans-Georg Maaßen, schaffe es. Verklagt den Verfassungsschutz. Ja, wir haben darüber berichtet, Verfassungsschutz stuft Maaßen als ein rechtsextremes Beobachtungsobjekt ein und Maaßen hat jetzt dagegen erstmal Klage eingereicht, dass sie das nicht so sagen dürfen. Mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, werde ich auf jeden Fall mit Interesse folgen, aber wird natürlich eine Weile dauern, bis dazu Verwertbares kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau. Und dann noch kurz zur EU-Wahl. Es wurden in Deutschland 35 Parteien zur Wahl zugelassen. Unter anderem die Partei Letzte Generation, BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht und DAWA, das Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, die ja in der Kritik stehen, dass sie sehr engen Kontakt zu Erdogans AKP haben sollen. Aber wir sind jetzt erstmal da und werden wir wahrscheinlich auch jetzt mal sprechen müssen. Genau, EU war ja am 9. Juni in Deutschland. Dann lasst uns noch kurz mal nach Thüringen sprechen, springen. und über Thüringen sprechen, da gab es nämlich zwei interessante Sachen. Erstens die Bürger für Thüringen, eine Kleinstpartei, die ja mit Ute Bergner, die für die FDP in den Landtag gezogen ist und dann aus der Fraktion ausgetreten ist, eine Abgeordnete jetzt stellen in der Legislaturperiode. Diese Bürger für Thüringen haben jetzt entschieden, dass sie bei der Landtagswahl im September nicht antreten und wollen sich auflösen und Teil der Werteunion werden. Genau.
Schön. Ja. Das wird Ihnen den Auftrieb geben, den Sie brauchen, um
auf jeden Fall
überspringen oder so.
Ja. Ja, ich meine, das ist so, ich meine, wir hatten ja zu Fälle auch im Bundestag so Kleinstparteien, die eigentlich nur durch Fraktionswechsel einen Abgeordneten plötzlich bekommen haben, die dann aber halt sozusagen nach der nächsten Wahl einfach wieder im versinken. Ich meine, wir hatten die Partei im Bundestag, wir hatten die Zentrumspartei im Bundestag, Alpha, glaube ich, ja auch teilweise, die Blauen, die blaue Partei. Ja, immer wieder lustig. So, genau. Und was ich auch noch spannend fand, Thüringen, bist ja wahrscheinlich aufgeregt, nächste Woche, 11. April, das große Duell zwischen Höcke und Vogt. Lang nichts mehr gehört dazu. Ich hoffe schon, dass es stattfindet, oder? Genau. Und Mario Vogt hat jetzt gemeint, mit dem BSW könntest du dich schon eine Koalition vorstellen. Weil
ja, der Zusammenhang davon ist ganz lustig. Er hat über die Migrations- und die Wirtschaftspolitik vom BSW geredet und hat in dem Kontext gesagt, da würde er deutlich mehr Realität sehen als bei der Linken oder bei den Grünen sehen. Also A, witzig, dass er irgendwie in dem Zusammenhang nicht die AfD erwähnt, mit der ja auch eine Zusammenarbeit immer ausschließt, so, aber naja. Und B, ja, es ist auch schon ein bisschen lustig, wenn eine CDU sich bei so einem Programm irgendwie wirtschaftspolitisch vernünftig ist. Ich meine, mir ist schon krass, die da nah beieinander sind. Das wundert mich insofern auch nicht, auch gar nicht, aber ja, es steht ja schon ziemlich viel Schwachsinn drin.
Und das Lustige ist, wir hatten es ja, glaube ich, sogar in der letzten Folge drüber, dass die Argumentation, warum man mit der Linken nicht zusammenarbeitet, die ja eigentlich ja immer darauf beruht hat, ja, ehemalige Nachfolgepartei der SED, aus historischen Gründen können wir das nicht machen, ne? Aber das hebelt er ja damit auf eigentlich, weil ich meine, die BSW-Leute sind ja die ehemaligen linken Leute so ein bisschen. Ich meine, es ist ja nicht die direkte, es ist keine direkte Nachfolgepartei. Aber dass er da sagt, nee, die Linken nur aus inhaltlichen Gründen arbeiten wir nicht zusammen. Und wir haben, glaube ich, schon länger ausführlich darüber geredet, dass das gerade bei Ramelow nicht zutreffend sein kann. Naja, und dann lustig, er hat jetzt auch gesagt, was seine Lieblingskoalition ist. Das wäre nämlich die Deutschlandkoalition mit SPD und FDP. Und wenn man dann so guckt, rechnerisch, naja, was wird vorne und hinten nicht reichen? Die FDP muss ja erstmal reinkommen. Vor allem frage ich mich, ob eine SPD auch zusammen mit Kemmerich koalieren möchte. Bei den Grünen hat er gesagt, kann er sich vorstellen. Da hat aber Kemmerich schon gesagt, nee, mit den Grünen wird er auf gar keinen Fall koalieren. Also Thüringen wird geil. Ja.
Ja, das wird nachher wieder keine Mehrheit für irgendwas geben. Also das ist jetzt schon absehbar, weil auch diese vor lauter Ausschließen, vor allem nach links, weil man Angst hat, sonst nach rechts Wähler zu verlieren, kommt man da halt zu gar nichts mehr.
Ja, das Lustige ist ja, dass die Linke jetzt gesagt hat, ja, also klar können Sie sich vorstellen, auch mit der BSW zusammenzuarbeiten, was natürlich auch richtig ist, weil ja jetzt nicht einfach sagen können oder einfach nur sich... Ja, wenn es nicht andere Möglichkeiten gibt. Das ist sehr kompliziert, aber es ist wirklich so wild. Es ist so wild. Ja, und das Problem dadurch verstärkt sich ja das Problem ja immer weiter, weil ja die Verhältnisse ja immer komplizierter werden. Genau. Gut, apropos BSW, noch kurz dazu. Die haben jetzt sich, oder André Hunko, der mit, genau, auch von der Linken zur BSW gewechselt ist, Bundestagsabgeordneter, hat jetzt gemeint, bei AfD-Anträgen, wenn die inhaltlich gut sind, dann würden sie die nicht ablehnen, sondern zustimmen.
Ja.
Genau.
Kennen wir ja das Argumentationsmuster, ist so, also, ja, ich glaube, wir haben das auch schon eigentlich oft genug besprochen hier, es ist immer so dieses. Man tut so, als ob irgendwie so eine normale Sacharbeit mit der AfD ja auch irgendwie völlig gut möglich wäre, man das immer alles so ganz klar voneinander trennen könnte, was jetzt ein inhaltlich guter und was ein inhaltlich schlechter Antrag ist und vermischt dann ganz viele Sachen, um am Ende so eine Zusammenarbeit mehr oder weniger verschleiern zu können, wenn es drauf ankommt. Das, was ja jetzt gerade auch immer mehr angewendet wird von CDU und FDP auch, ja, macht auch BSW dann mit, wundert einen eigentlich nicht so sehr, ne?
Ja, nee. Aber ich bin mal, also ja, müssen wir irgendwann mal ausführlicher über die BSW sprechen, wenn die mal vielleicht mal ein paar Texte vorlegen, Programme, irgendwas, wo man sich vielleicht ein bisschen besser fragen kann, vielleicht zur EU-Wahl. Aber ja, es ist schon interessant. Jetzt habe ich irgendwas nur gelesen, die Woche auch Fabio De Masi, da war ja auch so ein führender Linkpolitiker, der jetzt ja für die BSW zur Europawahl als Spitzenkandidat antritt. Der hat dann irgendwie was gemeint mit offene Grenzen wären eigentlich gar keine linke Position ursprünglich. So.
Ja.
Weil
Wer
wegen
kennt
Arbeit.
die rechte Internationale?
Genau. Also fand ich auch, ja, die machen sich die Welt auch so ein bisschen, wie sie gern hätten. Egal, ja, da werden wir auch mal sprechen, aber Thüringen bleibt wild. BSW bleibt wild. Gut. Dann kommen wir jetzt schon mal zum AfDler der Woche, weil wir da auch mal vielleicht ein bisschen länger sprechen wollen, weil das eigentlich das Thema der Woche war. Schlagzeile Nummer 1: Kriegt die AfD Geld aus Russland? Und deswegen sprechen wir ja als AfDler der Woche Peter Büstron, Listenplatz 2 für die EU-Wahl, seit 2017 Bundestagsabgeordneter von der AfD Bayern, war auch mal Landesvorsitzender. Ich meine, wer war in Bayern noch nicht Landesvorsitzender AfD? Das ist auch eine gute Frage. Der steht jetzt im Zentrum von Ermittlungen des tschechischen Geheimdienstes, dass man sich mit russischem Geld schmieren lassen hat. Und zuallererst müssen wir sagen, Peter Bistron, herzlichen Glückwunsch als erster AfDler zum zweiten Mal AfDler der Woche. Zum zweiten Mal seit Folge 5. Genau, seit zwar Folge 7 und jetzt in Folge 5 Peter Büstron. Genau, richtige Retro-Folge hier fast schon. Genau, Peter Büstron. Sollen wir erst über Allgemeines über ihn quatschen oder ist direkt rein ins Thema?
Steigen wir mal rein ins Thema. Hat er Geld bekommen oder gar Kryptowährung?
Als er geschrieben hat, er auf jeden Fall keine Kryptowährung aus Russland bekommen, dachte ich mir schon so,
Ah
hat
ja.
da jemand Kryptowährung bekommen aus Russland? weil, genau, also er sagt ja auf jeden Fall, das ist alles eine Kampagne gegen ihn. Die tschechische Regierung hasst ihn, die sind ja Kriegstreiber in der Ukraine. Und er selber ja in Tschechien geboren, dann mit seiner Familie 1988, er war 16, nach Deutschland geflohen, sieht sich da genau im Zentrum einer Verleumdungskampagne. Aber er hat auch so ein bisschen ausweichend, glaube ich, auf alles reagiert, auf was er jetzt irgendwie dem Bundesvorsitz oder dem Bundesvorstand so mitgeteilt hat.
Ich weiß nicht, wie ausweichend das wirklich war. Er hat ja schon recht deutlich gesagt, dass an diesen Vorwürfen eben, über die dann in Tschechien vor allem auch über die Medien berichtet worden ist, dass er eben Geld von dieser News-Plattform, die aus Russland finanziert wird, bekommen hat. Da hat er klipp und klar gesagt, ich habe kein Geld und keine Kryptowährung von denen bekommen. Ich fand das irgendwie so lustig, so diese Differenzierung auch irgendwie, kein Geld und keine Kryptowährung. So, ja, okay, was sagt mir das jetzt ganz genau? Es gilt in dem Zusammenhang selbstverständlich wie immer bei sowas die Unschuldsvermutung. Man kann bisher auch nur sagen, dass es eine Prüfung der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltschaft, ich glaube, in Bayern gibt, die jetzt schauen, ob sie eben genug Material für einen Anfangsverdacht zusammenbekommen, über das, was sie da aus Tschechien bekommen haben, über diese Geheimdienstberichte, plus was auch immer sie sonst so ermitteln können. Das heißt, es steht alles am Anfang, es ist alles total offen, man kann inhaltlich darüber noch sehr, sehr wenig sagen.
Ja, was ich spannend fand, ist nämlich die Reaktion auch innerhalb der AfD, nämlich Maximilian Grah, der ja direkt vor ihm sitzt auf der EU-Liste, auf Listplatz 1, hat jetzt mal gesagt, er hat ihm vorgeschlagen, Peter Büstron sollte bis zur Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe keine Wahlauftritte absolvieren. Finde ich doch relativ stark, dass ja jetzt innerhalb der AfD schon gesagt wird, na, nee. Jetzt, ja, wir glauben dir nicht so ganz. Also wir stehen dir jetzt auf jeden Fall nicht so bei. Also wir fallen jetzt nicht direkt in den Rücken, aber solidarisch sind wir auf jeden Fall nicht.
Ja, gut. Ich meine, das ist an sich schon noch eine Position, die man haben kann, ne? So erstmal vorsichtig sein, erstmal Vorwürfe abchecken und sonst was. Aber es stimmt schon, so im Vergleich zu diesen üblichen, das ist alles eine Schmierkampagne der bösen Medien, bla 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 bla. Also es kommt ja auch oft in so einem Zusammenhang. Also wenn solche Recherchen, Ermittlungen, wie auch immer, auftauchen, ist das ja oft auch die Reaktion. Das weicht davon doch deutlich ab. Da hast du völlig recht. Das sieht man an der Stelle. Was ich dann einfach spannend finde, ist, wie sehr diese Europawahlliste von der AfD sich schon bevor die Europawahl war, im Prinzip selbst zerlegt hat, oder? Das ist
Ja,
ja irgendwie auch
absolut.
verrückt.
Ja, ich meine, klar, auf der Nummer 1, der sorgt für richtig Ärger, aber ich meine, den wollten sie auch da haben. Büstron direkt auf der 2, würde ich mal sagen, dann würden sie jetzt nicht nochmal wählen, wenn, glaube ich, normale Listenaufstellung wäre. Und ich kann mir vorstellen, der war ja auch sozusagen im Auswärtigen Ausschuss vom Bundestag, der war schon gezielt dahingesetzt, ne? Und da hatten wir letzte Folge über Platz 10 Arno Bausemer gesprochen. Der wird auch reinkommen, den wird man auch nicht mehr wählen. Und 14 mit, hat man nicht drüber gesprochen, Marikan Holoch. Klar auch der gleiche Fall wie bei Bausemer immer mit dem, ja, ein bisschen beschönigten Lebenslauf. Und ja, ist irgendwie spannend, wenn man dann jetzt mit einem Kandidat oder kandidierenden Pool antreten will, den man ja eigentlich gar nicht supportet. Ja, vielleicht gibt es ein bisschen Antrieb zu sagen, ja, dann ist er schon wenigstens nicht mehr im Bundestag. Genau. Aber ja, aber bei Peter Bissow muss man sagen, ja, so ganz überraschend ist das nicht. Also er macht sich ja jetzt schon ganz lang für Russland stark. Damit, das ist für mich auch so, würde ich sagen, so eine der Top 5 AfD-Abgeordneten, die ich überhaupt nicht ertragen kann, wenn die Reden halten. Das ist so komplett nur aggressiv, beleidigend, auch komplett wirr. Also so dieses, ja, finde ich wirklich einer der unerträglichsten. Aber ein richtiger Hardcore-Kandidat. Da haben wir ja schon damals drüber gesprochen. Ein paar Sachen kamen jetzt noch dazu. Nee, Peter Bistron war damals 2018 in Südafrika. Da war schon AfD-Bundestagsabgeordneter. Hat nämlich ein Schießtraining bei den Südländers unternommen. Und das ist jetzt nicht eine komplett politisch neutrale Gruppe, kann man mal so sagen. Gewiss eine völkisch-rassistische Gruppe, die, ja, sag mal so, wahrscheinlich die Verhältnisse vor, wann war das, 1990 in Südafrika eigentlich gut geheißen haben. Die hat er besucht, da hat er ein bisschen ja, rumgeschossen. Und dann war er Anfang letzten Jahres war er plötzlich in Belarus. Und da gab es eine große Geschichte darum, ob er jetzt dort war oder nicht. Er hatte eigentlich eine Dienstreise nach Litauen beantragt und plötzlich war er irgendwie für 24 Stunden verschwunden. Und ist irgendwie gab es dann irgendwie ja, Beweise, dass er sich in Belarus aufgehalten haben soll. Und ja, also auf jeden Fall
Er geht gerne
ziemlich
auf dubiose Reisen.
sehr dubiose Reisen, genau. Er hat wirklich ein sehr dubioses Netzwerk. Irgendwie war auch an dem Netzwerk von Tom Rohrböck, war da auch irgendwie drin. Dann kam irgendwie raus, dass mehrere MitarbeiterInnen von ihm NPD-Nähe oder NPD-Vergangenheit hatten. Und ja, also Büstron war von Anfang an eigentlich einer der wichtigsten Köpfe in diesem völkischen, nationalistischen Gruppe innerhalb der AfD. Wobei ich jetzt sagen würde, der ist jetzt nie so aufgefallen, dass er in krassen Gruppen wäre oder halt so Teil von irgendwelchen internen Gruppen ist, sondern eigentlich auch immer stark so sein eigenes Ding gemacht hat. Aber ja, immer damit irgendwie stark mit starker Russland-Propaganda aufgefallen ist.
Ja, von daher passt diese Geschichte jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen ins Gesamtbild rein. Ob da jetzt Geld geflossen ist oder nicht, gerade der Punkt mit, dass er sich mindestens zum, ich nenne das jetzt einfach mal nützlichen Idioten von Putins Regime macht, das kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut so festhalten. Immer wieder mit seinen Auftritten in diese Richtung und seinen Äußerungen in diese Richtung, auch, na, so jetzt wieder diese Verweise, die Kriegstreiberregierung in Tschechien und so. In dem Zusammenhang dann vielleicht auch noch eine ganz lustige Information am Rande. Maximilian Krah, der ja gesagt hat, dass Bisson jetzt besser mal nicht auftreten soll, erstmal, der hat mit dem gleichen Portal auch schon Interviews gegeben. Ne? Das ist nämlich, finde ich, auch noch so ein kleiner Schmankerl, der die Geschichte besonders schön macht.
Genau, ja. Aber ja, ich finde es einfach jetzt mal spannend zu sehen, dass man Listenplatz 2 irgendwie so wenig Rückendeckung gibt für das, was man anderen Leuten schon eine Rückendeckung gegeben hat. Und gerade die Sache so mit Auftrittsverboten, also es ist ja kein Verbot, was gegen ihn ausgesprochen wurde. Das war ja auch immer so ein Thema bei Kalbitz zum Beispiel, dass er dann immer also nicht beachtet wurde von vielen Kreisverbänden, ne, eingeladen wurde, aber so, dass, ja, da gärt das schon richtig. Ich glaube auch, wenn das so stimmt, dass er wirklich direkt Geld, und es betrifft ja auch noch in anderen EU-Ländern Abgeordnete, direkt Geld irgendwie aus Russland bekommen hat, ist es ja für die AfD auch schon höchst problematisch, das dann ja zu rechtfertigen.
Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, warum da die Reaktion gerade vielleicht ein bisschen entschiedener drauf ist. Wir haben das ja schon mal letzte Woche besprochen, dieses Thema, als es darum ging, wie die AfD Putin nicht zum Wahlsieg gratuliert hat. Die AfD muss, was dieses ganze Russland-Thema angeht, einfach höllisch aufpassen, weil das ist etwas, was in einem möglichen Verbotsverfahren, das ja durchaus auf die Partei zukommen könnte, ein absolutes Totschlagargument wäre. Wenn die AfD ernsthafte Strukturen nach Russland hat und wenn man da irgendwie was nachweisen kann nachher, dann hat die Partei ein gigantisches Problem, wenn es zu einem Verbotsantrag kommt, weil da dann noch rauszukommen aus der Nummer, wenn man sich eben als ja, weiß ich nicht. Wenn sich tatsächlich herausstellt, dass es eine strukturelle Verflechtung mit diesem diktatorischen Regime gibt, da noch den Beweis zu führen, dass man aber trotzdem nicht gegen Rechtsstaat und Demokratie kämpft, das wird schwierig. Oder
Genau.
das würde schwierig. Wir müssen den Konjunktiv verwenden, selbstverständlich.
Genau, ja, aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Irgendwie erfordert ja die Veröffentlichung oder die, es handelt sich ja um Tondokumente oder Tonaufnahmen, wo der sein Name fällt. Er will, dass das veröffentlicht wird. Das hat der Geheimdienst natürlich jetzt noch nicht gemacht. Aber mal schauen, wie es da weitergeht. Bistron, ja, steht jetzt nicht mehr so gut da. Der Bundesvorstand tagt auch erst nächste Woche in seinem Fall darüber. Kann man gut vorstellen, dass es auch Konsequenzen für ihn haben wird. Aber ja, interessant zu sehen, wer so auf der EU-Liste der AfD steht. Und ich würde sagen, an seine Stelle soll er sich mal von CDU-Politikern wie Axel E. Fischer mal beraten lassen, wie man sich richtig von autoritären Herrschern schmieren lässt. Ja. Gut, das war's mit der Folge. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.